Liebe Gemeinde, ich kann aus eigener Erfahrung bekennen, es ist nicht so einfach, den Willen Gottes zu erkennen und ihm zu gehorchen. Und doch redet Gott auf vielfältige Weise, nicht immer so eindeutig wie jetzt in der folgenden Geschichte. Diese Geschichte zeigt aber, dass es möglich ist. Auch das habe ich schon selbst erfahren. Paul Tiepkpen erzählt im Discipleship Journal von einer Familie, die bei der Gartenarbeit ist. Gartenarbeit kann Spaß machen, aber jetzt reicht es langsam. Meine Frau und ich hakten mit unserer vierjährigen Tochter den Rasen und meine Schwiegermutter. Eine enorme große Fläche. Plötzlich rief meine Frau aufgeregt: "Mein Verlobungsring, ich habe ihn irgendwo verloren." Wir warfen einen Blick auf die 12 Laubsäcke, die wir bereits mit Kiefernnadeln und Laub gefüllt hatten. Auch das noch. Jetzt würden wir einen nach dem anderen leeren müssen, um den Ring wiederzufinden. Na dann. Nur meine kleine Tochter schien kein großes Problem in der Sache zu sehen. Wir sollten Gott fragen, wo der Ring ist. Ich war gereizt und wollte ihren Vorschlag gerade als unpraktisch abtun. Da dachte ich, was, wenn der Heilige Geist sie tatsächlich führt? In Ordnung, sagte ich also, lasst uns den Herrn bitten und uns zeigen, wo der Ring ist. Wir setzen uns aufs Gas, beteten um Hilfe und blieben still und horchten. Auf einmal platzte meine Tochter heraus. Gott hat es mir gesagt, und zeigte auf einen der Säcke. Öffne diesen da, Papa. Ich drehte den Beutel auf die Seite und machte ihn auf. Der Ring fiel heraus und meine Kinnlade herunter. So ganz nebenbei hat mir meine Tochter an diesem Tag gezeigt, dass sie Ohren hat, die gut zuhören. Das steht in der Bibel, Matthäus Kapitel 11, Vers 15. Und wir Eltern lernten eine wertvolle Lektion über das unerwartete Reden Gottes, wenn wir bereit sind, hinzuhören. Gleichzeitig wissen wir natürlich auch aus vielen anderen Situationen, dass es nicht immer einfach ist, Gottes Stimme so klar zu hören, wie meine Tochter es an diesem Tag erlebt hat, selbst wenn man gut hinhört. Nicht immer redet Gott in dieser Weise. Oft müssten wir einfach die Säcke öffnen und anfangen zu suchen. Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht zu hören. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Aber bevor wir sie als unrealistisch abtun, sollten wir sie im Moment einfach mal so akzeptieren und sehen, was uns die Bibel dazu sagt. Wir wollen uns heute mit Jesaja Kapitel 50, die Verse 4 bis 9a beschäftigen. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen, die mich rauften. Meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Jesaja lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Sein Wirken wird auf 740 bis 701 vor Christus datiert. Es ist die Zeit von Amos, Hosea und Micha. Mit dem Tod des Königs Osia im Jahre 740 geht eine lange, friedliche Periode zu Ende. In der Zeit seines Wirkens musste sich Jesaja gegen die Könige Ahas und Hiskia wenden, da diese immer wieder Bündnisse eingehen wollten, statt auf Gott zu vertrauen. Wenn man sich mit der herrschenden Klasse anlegt, gibt es immer Ärger. Und viel erreichen kann man offensichtlich auch nicht gegen die mächtigen Berater des Königs. Und Jesaja hat nicht nur das Gottvertrauen fest im Blick, sondern er hat eine wirkliche weite Voraussicht. In vielen seiner Aussagen leuchtet schon Jesus Christus durch. Und so ist es doch auch heute noch. Wenn man den Herrschern etwas sagen will und das berechtigt ist, wenn sie sich angegriffen fühlen, dann geben sie die Fehler nicht etwa zu oder ändern ihr Verhalten. Nein, sie schlagen zurück, werden persönlich, versuchen den Angreifer unglaubwürdig zu machen. Jesaja, wer hat dich eigentlich beauftragt, uns zu sagen, dass wir falsch liegen? Wer bist du denn, dass du eine Botschaft für uns hättest? Nein, du hast uns gar nichts zu sagen. Jesaja muss sich verteidigen. Er sagt aber nicht, der König hat mich bevollmächtigt oder der und der Einflussreiche hat mir gesagt, ich soll kein Blatt vor den Mund nehmen. Er bezieht sich ausschließlich auf Gott. Und daraus entsteht auch keinerlei Anklage. Geradezu harmlos und liebevoll beantwortet er die Anfrage, Gott der Herr gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihren neuen Mut zusprechen kann. Hier geht es erstmal gar nicht um große Weltpolitik. Vielmehr geht es um sein inniges Verhältnis zu Gott. Woher weiß Jesaja, was gut und richtig ist? Woher weiß er, was er sagen soll? Na, von Gott dem Herrn. Und aus diesem Text wird deutlich, dass er mit einem riesigen Respekt vor Gott als dem Herrn des Universums spricht, als dem Schöpfer und Gestalter des ganzen Erdkreises. Aber statt zu sagen, dieser allmächtige Gott hat mich beauftragt, bei euch einmal mächtig dazwischen zu funken, spricht er hier von einer ohnmächtigen Zielgruppe, von Müden und Schwachen. Die soll er aufbauen und trösten. Kommt uns das bekannt vor? Jesus hat auch gesagt, die Starken brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken und die Schwachen. Ja, Jesaja ist jemand, der das Elend sieht und den es bedrückt, Menschen leiden zu sehen. Jesus sagt, sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Da muss man sich kümmern, die muss man aufbauen. Und es scheint mir so, dass es eine ganz besondere Gabe Gottes ist, den Glück dafür zu haben und diesen Menschen Trost zusprechen zu können. Die Herrschenden sind oft nicht in der Lage, sich etwas sagen zu lassen und wollen sich nicht unterordnen. Im Klartext, sie sind so von sich überzeugt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, nach Gottes Willen zu fragen. Anders aber die Unterdrückten und Leidenden. Im Gegensatz zu den Mächtigen haben sie eigentlich nichts mehr zu verlieren, vor allem nicht irgendwelche Machtansprüche, und können daher ihren Blick, das heißt ihre Hoffnung, auf den Herrn richten. Es wäre wirklich schön, wenn wir nicht nur genau Bescheid wüssten, was Trump nun gerade gesagt hat, welcher Politiker für und welcher gegen Enteignung von Wohnungseigentum ist oder welcher Spieler aus der Fußballmannschaft gestern dafür verantwortlich war, dass unser Lieblingsverein mal wieder verloren hat. Es wäre wirklich schön, wenn wir wüssten, was unsere Mitbrüder und Schwestern bedrückt, worunter sie leiden und wie man sie trösten kann. Darum sollten wir ganz im Sinne Jesajas im Gebet bitten und unser Herz für Gottes Sicht der Dinge öffnen. Aber wie soll das gehen? Wie erfahren wir Gottes Sicht der Dinge? Das ist doch in erster Linie ein Hören auf Gottes Stimme. Jesaja sagt von sich, dass er mir jeden Morgen das Ohr weckt, damit ich hören kann, wie ein Jünger hört. Gott selbst tut das. Wenn Gott nicht das Ohr weckt, dann hört man zwar, aber man versteht nicht. Aber wie hört denn nun ein Jünger? Also zunächst muss man wohl überhaupt bereit sein, hören zu wollen. Nicht, dass Gott nicht auch in der Hektik des Alltags sich Gehör verschaffen könnte, aber in der stillen Zeit, vorzugsweise am Morgen, ist eine gute Voraussetzung für das Hören. Mir ist dann immer Nathanael vor Augen. In Johannes 1, Vers 48 heißt es, Nathanael spricht zu ihm, nämlich Jesus, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Unter dem Feigenbaum hat Nathanael wohl die stille Zeit gehalten. Und Jesus hat ihn gesehen, hat ihm zugehört, eventuell auch mit ihm gesprochen. Nathanael reagiert erschrocken. Gott hat mich wirklich gesehen. Er kennt mich. Ich bin ihm nicht egal. Du bist wirklich Gottes Sohn, ruft er aus. Er erkennt in Jesus den Gott, an den er glaubt. Gott, der Allmächtige. Auf Gott hören heißt, an ihn zu glauben. Und wieder ist es eine Gabe Gottes, ihn hören zu können. Mit Gaben ist es ja immer so eine Sache. Man kann sie nutzen und richtig einsetzen oder man kann sie ignorieren. oder man lässt sie verkümmern. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man diese Gabe hat, kann man darum im Gebet bitten. Und das ist ganz im Sinne Gottes. Er gibt keine Steine, wenn man um Brot bittet. Wer auf Gottes Stimme ernsthaft hören will, dem öffnet Gott sicher das Ohr. Und warum heißt es dann, wie ein Jünger hört? Als Jünger wurden ja die Menschen bezeichnet, die einem berühmten Lehrer folgten. Wenn der Lehrer spricht, sind die Schüler ganz Ohr. Sie passen auf, was der Lehrer sagt, sie hören angestrengt hin, um nicht nur die Worte akustisch zu verstehen, sondern auch den Sinn zu erfassen und Nuancen zu erhaschen. Was meint der Lehrer damit, wenn er uns diese Zusammenhänge erklärt? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für mich? Und mehr noch, was muss daraus folgen? Was muss ich eventuell aufgrund dieser Erkenntnisse tun oder ändern? Ein Jünger hat diese Botschaft. In Vers 5 heißt es dann auch, er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Auch die Bereitschaft, Konsequenzen aus dem Gehörten zu ziehen, ist nichts Selbstverständliches. Gott selbst wirkt diese Bereitschaft, wenn wir ihn nur lassen. Nun muss man sich das aber nicht so vorstellen, dass man sich hinsetzt in der Stille und dort eine To-Do-Liste für den Tag überreicht bekommt. Oft sind Gottes Wege für uns unverständlich, weil wir nicht, wie er, das Ganze sehen können. Unsere Erfahrung und unser vermeintliches Wissen steht oft dem entgegen, was Gott uns auch beauftragen will. Es ist gut zu wissen, dass Gott auch der Vater der Geduld ist. Manchmal muss er uns noch eine ganze Strecke des Weges führen, bis wir bereit sind, seinen Auftrag auszuführen. Solange wir dranbleiben, ist dagegen nichts zu sagen. Es kann manchmal viele stille Zeiten dauern, bis eine Erkenntnis in uns gereift ist und umgesetzt werden kann. Aber schauen wir wieder auf Jesaja. Ich habe mich nicht gesträubt und bin vor keinem Auftrag zurückgescheut, heißt es weiter in Vers 5, diesmal in der Übersetzung der Guten Nachricht. Es scheint mir eine Frage des Vertrauens zu sein. Kann ich losmarschieren, auch wenn ich den Sinn des Auftrages noch nicht verstehe? Kann ich Menschen die Botschaft bringen, auch wenn ich selbst noch gar nicht so sicher bin? Eindeutig ja. Wenn diese Botschaft von Gott kommt, immer. Klaus-Peter Kügler, ein Missionar, hat einmal eine Geschichte erzählt, die mich sehr beeindruckt hat. Sie handelt von einem Schäfer und seinem Schäferhund. Die Frau von dem Hirten sagte, wenn du einmal den Hund beobachtest, die Augen sind immer auf den Hirten gerichtet, auf den Mund seines Meisters, um sofort, wenn ein Befehl herauskommt, loszuschießen und zu gehorchen. Das ist sein Leben, gehorsam zu sein, um alles auszuführen, um den Hirten eine Freude zu bereiten. Und ich wurde an das Wort Daniels erinnert, wo er sagte, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, immer in hörender Bereitschaft zu sein. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist das ganze Geheimnis. Hören auf Gott beinhaltet, dass man bereit ist, jede erkannte Wahrheit auch umzusetzen und, um mit Klaus-Peter Kügler zu sprechen, seinem Herrn seine Freude zu bereiten. Was nützt mir die größte Erkenntnis Gottes, wenn es Theorie bleibt, wenn es keine Konsequenzen hat in meinem Leben? Aber wie kann ich so sicher sein, dass Gottes Wort immer zu Konsequenzen in meinem Leben führen muss? Ganz einfach. Der Mensch ist seit Adam nicht mehr ungeteilt bei Gott. Er versteckt sich. Die große Erkenntnis der Bibel ist doch, dass es keinen Menschen gibt ohne Sünde. Das ist doch das Getrenntsein von Gott, diese Sünde. Weil er heilig ist und wir eben nicht. Erst durch den Kreuzestod seines Sohnes Jesus wurde es überhaupt möglich, diese Trennung zu überwinden. Und das heißt doch nichts anderes als das, wenn der Heilige zu uns Sündern spricht, dass er uns über seinen Sohn Jesus zu sich und zur Heiligkeit zurückbringen will. Das hat wahrlich Konsequenzen für unser Leben. Ist man nicht bereit, seine Konsequenzen zu tragen, kann man die ganze Sache gleich vergessen. Wie der Schäfer seinen Hund mit Pfiffen und Rufen lenkt, so möchte uns auch Gott im Gebet und in der Erkenntnis aus Bibellese und Predigt, aus Gesprächen mit dem Seelsorger und in der Bibelstunde zu einem guten Leben führen. Der Schäfer hat das Wohl aller Tiere im Auge. Er sieht die ganze Herde und sieht, wo die besten Weiden für die Tiere sind, wo Gefahren lauern, und denkt auch schon vorausschauend an die Lammzeit. Der Hund sieht einzelne Tiere, die gerade ausbrechen wollen, und ansonsten treibt er die Herde dahin, wo der Schäfer sie haben will. Jesus hat das Wohl aller seiner Jünger im Auge. Er sieht die ganze Gemeinde und was für ihre Entwicklung gut ist, wo Versuchungen das Gefüge der Gemeinde ins Wanken bringen können. Er denkt auch vorausschauend an die Menschen, die gewonnen werden können. Der Jünger hat seine Aufgabe in der Gemeinde vor sich, und um die er sich nach Kräften kümmert. Ansonsten tut er, was der Herr ihm aufträgt. Er muss nicht immer gleich alles verstehen. Das muss nicht mit seinem eigenen Willen deckungsgleich sein. Es genügt, wenn der Herr das Ganze im Auge behält. Aber das Zuhören ist da wirklich ganz wichtig. Hören, wie ein Jünger hört. Ganz praktisch. Sich Zeit nehmen für Jesus. Sich unter den Feigenbaum setzen, wie wir vorhin gehört haben von Philippus. Und da sein für Gott. Und was, wenn wir denn in der stillen Zeit sind und die Bibel lesen, die Losung, den Lehrtext und dann beten und nichts geschieht? Aber das ist doch nicht weiter tragisch. Geduld ist hier angesagt. In Jakobus 1, Vers 3 lesen wir: Und wissen, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Wir dürfen Gott vertrauen, auch wenn er uns nicht permanent anspricht, auch wenn das Schweigen dazu gehört. Der Jünger kennt nach einer Weile ja die Grundzüge des Glaubens. Er weiß sich getragen, auch wenn er nicht gerade etwas für Jesus tun kann. Und jedes Bibellesen bringt uns weiter, auch wenn daraus nicht gleich jedes Mal eine große Gotteserfahrung wird. Wir dürfen Gott auch vertrauen, wenn er sich uns nicht zuwendet, wenn die Schafherde ruhig grast und keine Gefahr in Sicht ist, lehnt sich auch der Schäfer mal zurück und genießt sein Pausenbrot. Der Schäferhund bekommt dann auch keine Befehle. Und was macht der Hund dann? Er legt sich hin und legt vielleicht seinen Kopf auf die Pfoten. Aber seine Augen sind aufmerksam auf den Schäfer gerichtet, damit er sofort aufspringen kann, wenn der Schäfer ihm ein Zeichen gibt. Markus 13, Vers 33 gibt es vor: Seht euch vor, wachet, denn ihr wisset nicht, wann die Zeit da ist. Bereit sein, wenn es erforderlich wird, dann handeln. Wenn aber kein Auftrag da ist, weiter aufmerksam bleiben und das Schweigen in Geduld ertragen. Jesus hat es verheißen, dass er bei uns alle Tage bis an der Weltende ist. Nachdem Jesaja seine Zuhörer eingeführt hat in das, was Glauben an Gott wirklich heißt, ganz praktisch, zeigt er nun, welche Konsequenzen das haben kann. Wie bereits aufgezeigt, ist Gott heilig und seine Menschen von Natur aus unheilig. Wenn nun jemand sich Gott öffnet und durch ihn geheiligt wird und dann zu seinen Mitmenschen geht, wird dieser Umstand extrem deutlich. Der natürliche Mensch will sich nicht ändern. Ihm geht es doch ganz gut so. Warum sollte er sich ändern? Jemand, der die Wahrheit bringt, ist somit die blanke Herausforderung. Hält er sich etwa für was Besseres? Warum soll ich mich ändern? Wer ist denn der, dass er mir etwas sagen will? Protest flammt auf. Und wenn man kann, wird man diesen lästigen Angriff auf die eigene Bequemlichkeit, auf die eigene Meinung und die eigene Selbstbestimmung abwehren. Notfalls auch handgreiflich. In Vers 6 lässt Jesaja solche Angriffe auf seine Person aufleuchten. Vielleicht ist er mal ausgepeitscht worden. Oder man hat ihm ins Gesicht geschlagen, was noch zu der damaligen Zeit auch eine Entehrung, altdeutsch Schmähung, war. Noch schlimmer, man hat ihn sogar angespuckt und somit mit der vollen Verachtung preisgegeben. Aber wie geht Jesaja damit um? Klagt er an? Schlägt er zurück? Spuckt er zurück? Nein, er wehrt sich nicht, er erträgt alles willig. Und hier auch erklingt schon wieder an, wie es bei Jesus war, der ohne wirklichen Grund ausgepeitscht wurde, auf die Backen geschlagen und angespuckt wurde, bevor er dann, ebenfalls ohne schuldig zu sein, gekreuzigt wurde. Und wir? Sind wir auch bereit, die Konsequenzen zu tragen, die Christsein manchmal bedeutet? Werden wir vielleicht wegen unseres Glaubens gemobbt? Mir hat immer besonders wehgetan, wenn man mir Liebe und Duldsamkeit als Schwäche und Dummheit ausgelegt hat. Schnell ist der Christ Außenseiter und Prügelknabe. Das sollte uns eigentlich nicht wundern. Dieses Problem scheint es schon länger zu geben. Siehe Jesaja, siehe Jesus, siehe Stephanus und auch Paulus. Auch wenn wir wissen, was auf uns zukommen kann, ist es doch schmerzlich, wenn man sich dann plötzlich in einer solchen Situation wiederfindet. Dann ist es gut zu wissen, wenn uns Jesaja in Vers 7 dazu schreibt, aber der Herr, der mächtige Gott, steht auf meiner Seite. Nach der guten Nachricht, Bibelübersetzung. Schmähungen sind real und lassen sich auch dann nicht wegdiskutieren oder ignorieren. Manche Dinge sind sehr verletzlich. Aber wir sind damit nicht allein, auch wenn es sich so anfühlt. Jesus ist bei uns und wir können ihm das alles im Gebet unterbreiten. Ich habe so eine Situation auch schon erlebt, habe versucht, dem Mobber mit Verständnis und Demut zu begegnen, ohne Erfolg. Der Mobber wurde dadurch eher angestachelt, noch gemeiner zu sein. Ich habe zu Jesus gebetet und ihn um Hilfen gebeten. Schweigen. Nichts passierte. Woche um Woche, Monat um Monat. Manchmal müssen wir es auch schlicht ertragen, wenigstens in der Gewissheit, dass auch Jesus in so einer Situation keine Hilfe vom Vater bekam. Es gab Wichtigeres, wie wir ja heute wissen. Man sollte nie aus dem Schweigen Gottes ableiten, dass wir ihm egal sind. Manchmal gibt es größere Zusammenhänge. Manchmal müssen wir aus solchen Situationen auch einfach nur lernen. Ich habe damals den Fehler begangen und habe die Schmähung an mich rangelassen, habe darunter gelitten und fühlte mich dabei besonders christlich. Hätte ich damals nur Jesaja gelesen. Ich habe mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Im Grunde genommen hatte ich Jesus nicht geglaubt, dass der Mobber mir nicht wirklich was anhaben kann. Gegen allen Anschein. Hier ist Vertrauen zum Herrn gefragt, und das können wir bei Jesaja lernen. Ist es nicht wie bei einer Gerichtsverhandlung, in die man unschuldig als Angeklagter geraten ist? Die wenigsten von uns sind darin ausgebildet, sich angemessen zu verteidigen. Den gewieften Anwälten der Anklage ist man manchmal hilflos ausgeliefert und offensichtliche Wahrheiten können schnell gegen einen verwandt werden. Da ist es gut, wenn man selbst einen guten Anwalt hat, einen Verteidiger, der sein Handwerk wirklich versteht und die Intrigen der Gegner zu entlarven und zu enttarnen weiß. Wenn man so einen guten Verteidiger hat, kann man sich als Angeklagter relativ entspannt zurücklehnen, wenn man unschuldig ist im Sinne der Anklage. Und so ist es auch, wenn wir um unseres Glaubens willen verlacht, gemobbt oder gar falsch beschuldigt werden. Wir haben den besten Verteidiger, den es gibt, nämlich Jesus. Am Ende werden wir durch Jesus rehabilitiert. Wir müssen das im Glauben nur annehmen. Jesaja kann am Ende triumphieren, Vers 9. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Und das könnten wir auch. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. So ist das und so wird das immer sein. Jesus muss dann im Verlauf seines Lebens ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das braucht zum Glück heute keiner mehr durchzumachen. Aber am Ende hat Gott auch ihm geholfen und ihn aus dem Tod wieder auferweckt. Das ist die Osterbotschaft. Das ist der Sieg, auf den wir uns verlassen können. Jesus lebt, mit ihm auch wir. Und mit dieser Gewissheit können wir nun auch in die neue Woche gehen. Halleluja!